Fragment eines Romans, fünfter Abschnitt. Dem deutschen Adel geht es wie allen anderen Teilen der deutschen Gesellschaft. Er hat so wenig Entscheidendes und Ausgeprägtes, dass er nie mehr dazu kommt, eine Partei zu bilden und auch deshalb schon längst aufgehört hat, politisch bedeutend zu sein. Dies Aufhören einer politischen Bedeutung des deutschen Adels, wenn diese Bedeutung überhaupt jemals im Großen existierte, ist auch schon so lange her, dass die jetzt lebenden einzelnen Individuen dieser Klasse sich ganz bei ihrer Nichtigkeit beruhigt haben. Jener große Schmerz, den eine gewaltige Partei bei ihrem Sturz empfindet, den der französische Edelmann bei der Revolution empfand und den heute der englische Aristokrat zu erkennen gibt, wenn ihm die Bourgeoisie täglich neue Wunden schlägt, hat seit undenklicher Zeit den Seelenfrieden unserer deutschen Gentilhomme nicht mehr gefährdet. Sie haben sich daran gewöhnt, politisch null zu sein, und während die soziale Bedeutung der einen Hälfte nur darin besteht, wirklich besser schießen, reiten, tanzen und Schulden machen zu können als jene Plebejer, hat sich die andere mit redlichem Eifer auf den Staatsdienst geworfen oder bestellt seine Felder als Güterökonom oder wirft sich der Industrie in die Arme wie jeder andere vernünftige Mensch. Es kann uns daher auch nicht einfallen, in diesem Roman einen alten Adligen im englischen oder französischen Sinne des Wortes allseitig als Gegensatz zu einer bürgerlichen Gesellschaft schildern zu wollen. Nein, unser Baron d'Incourt gehört nicht einmal in die Klasse jener bürokratisch, ökonomisch oder industriell tätigen Edelleute, ist nur eines jener still reagierenden deutschen Individuen, die hin und wieder noch auf dem Sitz ihrer Väter fortwuchern, halb schon zur Mumie geworden, halb der Gegenwart angehörend, ohne große Trauer um das Vergangene und ohne viel Interesse an der Zukunft. Unser Baron ist ein Mann, der gern lebt und gern leben lässt, der sich leicht freut und selten erzürnt, der sich selbst mit einem gewissen Humor über alles hinwegsetzt, was seiner materiellen Glückseligkeit schadete und noch schaden kann, und nur dann stolz und indigniert sein graues Haupt erhebt, wenn jemand einen Makel auf seine eigene, übrigens redliche und biedere Sinnesart werfen oder andere in seiner unmittelbaren Nähe lebende Person grausam unterdrücken wollte. Mit einem Wort, unser Baron ist ein patriarchalisch aufrichtiger Philanthrop. Dies ist das Einzige, was bei ihm entschieden im Vordergrunde steht und daher auch das Einzige, was ihn entschieden mit der Gesellschaft in Konflikt bringt. Dass dieser Konflikt immer größer wird, je mehr das harmlose Treiben unseres stationären Barons mit der übrigen sich entwickelnden Welt in Widerspruch gerät, versteht sich von selbst. Und dass er zuletzt eine grelle Form annehmen muss, wird unseren Lesern klar werden, wenn wir die Verhältnisse des Barons von der Zeit seiner Heirat an als eines der bedeutendsten Momente seines Lebens kurz schildern. Der Baron liebte seine Gemahlin mit seltener Treue, mit wahrer Aufopferung und bot damals alles auf, um sie mit jenem Glanz, mit jener Pracht zu umgeben, an die seine Frau durch das Leben in der Residenz gewöhnt war. Natürlich hielt dies auf einem Landsitz, den das junge Paar wenigstens den Sommer und Herbst durchbewohnte, durch die ziemlich weite Entfernung von jedem größeren, mit allen Lebensbedürfnis versehenen Orte ziemlich schwer. Und wenn dadurch eine Reihe glänzender Feste, welche mit der Ankunft der adligen Familien in dem alten Jagdschlosse begannen und erst mit ihrem Fortziehen endeten, schon für den reichsten Edelmann fühlbar gewesen sein würden, so war dies für den Baron umso mehr der Fall, da die Mitgift seiner übrigens altadlig reizenden Gemahlin keineswegs die schon seit einiger Zeit im Sinken begriffenen Vermögenszustände des Barons gebessert hatten. Zu den Jagdpartien, Bällen und glänzenden Baketts, welche mehr als 20-mal in der Hälfte des Jahres die ganze Umgegend des Landsitzes in Bewegung brachten, kamen noch die Reisen nach Nord und Süd, welche der Baron jährlich einmal unternahm, ferner der kostspielige Winteraufenthalt in der Residenz und endlich die unbegrenzte Freigebigkeit des Barons, welcher nichts weniger als den Wert des Geldes kannte und sich nur freute, wenn er anderen Freude und Glückseligkeit damit bereiten konnte. Wenn daher die Leute am Rhein den Edelmut des Barons d'Incourt laut priesen, zu gleicher Zeit aber mitleidig mit den Köpfen schüttelten, so hatten sie nur zu Recht, denn kaum hatte Bertha in diesem Taumel der Vergnügen, welche die Baronin keineswegs hervorrief, sondern sich nur als etwas ganz Gewöhnliches eingefallen ließen, ihr 12. Jahr erreicht, als der Baron plötzlich mit Schrecken einsah, dass er das Leben seiner Familie aus eigenem Antrieb auf einen anderen Fuß bringen müsse, wenn dies nicht in kurzem durch andere gezwungen geschehen sollte. Der Schmerz, eine solche Notwendigkeit seiner Gemahlin gestehen zu müssen, hielt den Baron fortwährend zurück. Jagden und Bankette folgten vor wie nach, in bunter Reihe, das eine dem anderen, die Verlegenheiten des Barons stiegen täglich. Felder und Waldparzellen wurden gegen bare Vorschüsse unterhand fortgegeben, schon murmelte man in der ganzen Gegend von dem nahen totalen Ruin der Incourts. Die Geschichte konnte nicht länger so weitergehen, und der Baron fasste endlich den Entschluss, keinen Augenblick länger zu zögern und die ganze Angelegenheit offen und frei mit seiner Gemahlin zu besprechen, hoffend, dass ihr gesunder Sinn keinem seiner Pläne widerstreben würde. Da erkrankte die Baronin. Nach 10 Tagen war sie tot. Jede Einschränkung des Barons, welche bisher sehr penibel gewesen wäre, war jetzt leicht und natürlich. Das Reisen unterblieb. Die Residenz wurde nur noch sehr selten besucht, und auf das alte Jagdschloss im Seitentale des Rheins sank wieder die märchenhafte Stille hinab, welche in den früheren Jahren sie umgab. Bertha fanden wir bereits in dem ehrwürdigen Gemache des Schlosses, was allmählich manche Neuerungen der letzten Jahre verloren hatte und wieder mit den uralten Möbeln besetzt wurde, die es schon vor langen Zeiten schmückte. Wir fanden sie im Garten der schönen Beisetzung, der gerade wie das Innere des Schlosses nach und nach wieder dieselbe Gestalt annahm, welche er vor der Heirat des Barons und den dann folgenden Festen hatte. Ob wir aber Bertha fanden, wie sie beim Tod ihrer Mutter war? Wie Schloss und Garten allmählich zu der früheren Einfachheit zurückkehrten, wie der Efeu frisch und ungehinderter um die Fenster rankte und sich die ganze Umgebung des Kastells aufs Neue zur schönsten Wildnis gestaltete, so hatte sich auch ihr Benehmen nach und nach verändert. Und bei Bertha war wieder in seiner ganzen Reinheit jener Grundzug ihres Charakters, jene Naivität und ungezügelte Lustigkeit zum Vorschein gekommen, welche in der Mitte einer geschraubten, blasierten Gesellschaft zwar nicht verloren gegangen, aber immer mehr verwischt worden war. Wir wollen es daher nicht bedauern, dass statt geputzter Herren und Damen jetzt in den Laubengängen des Gartens oft nur die Angora-Katze ihr Spiel trieb, dass der Raum des Hofes weniger vom Gewieher der Hengste als von dem Bellen Neros wieder tönte, dass im Souterrain des Kastells statt eines faulen Lakaienschwarms nur der alte Jean-Baptiste bibellesend im Sorgenstuhle saß. Jene geräuschvolle Zeit ihrer Jugend war indes keineswegs ohne entscheidenden Nutzen für Bertha gewesen. Sie hatte durch frühen Umgang mit den verschiedensten Personen zu einer angeborenen Liebenswürdigkeit schnell jene Sicherheit und Dreistigkeit erlangt, welche zwar bei weiblichen Wesen nicht immer für schön gilt, die aber unserer Meinung nach zu den entschiedensten Vorzügen gehört, sobald sie erwachsen und graziös ist. Und graziös war Bertha jederzeit. Mochte sie mit ihrem Vater abends plaudernd im Zimmer sitzen, plötzlich aufspringen, vor seinen Sessel treten, seine Haare glätten oder mit seinem Barte spielen, gewiss, sie tat es graziös. Mochte sie das Köpfchen auf die Hand stützen, den kleinen Fuß in das Sammetkissen stemmen, sich über ein Buch beugen und dasitzen wie ein nachlässiger Student. Einerlei, der nachlässige Student war graziös.